Das uns für heute verordnete Predigtwort steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen das, was wir mit Zerrissenheit umschreiben. Diese Zerrissenheit zwischen Vertrauen und Zweifel. Und wer in solche Zerreißproben kommt, für den stellt sich die Vertrauensfrage: Kann ich vertrauen? Und das findet in allen Bereichen unseres Lebens statt. Überall, wo Menschen miteinander leben, kommt die Vertrauensfrage auf den Tisch. Kann ich vertrauen oder nicht? In der Politik, im Bundestag, im Stadtrat, auf Arbeit und natürlich auch in der Familie und in der Gemeinde. Und dann muss man Stellung beziehen. Und da geht es auch in unserem Predigtwort darum, um die Vertrauensfrage. Petrus schreibt an Leute, deren Hoffnung in die Jahre gekommen ist. Anders gesagt, sie haben irgendwie ausgeglaubt. Also einst hatte er ihnen von Jesus erzählt, dieser wunderbaren Hoffnung. Und dass Gottes Sohn bald kommen wird und Gottes Welt vollkommen anbrechen wird und die Blinden sehen und die Lahmen gehen und die Toten werden auferstehen. Und dann hatte Petrus ihnen ein grandioses Bild von Gottes neuer Welt gemalt. Und in dieser traumhaften Aussicht wurden sie als erste Christen ein Herz und eine Seele. Alles andere war jetzt nicht mehr so wichtig. Jesus kommt bald. Und sie waren begeistert und voller Glaubensfeuer. Aber mit den Jahren wurde das Glaubensfeuer kleiner, die Rufe leiser. Und nach Jahrzehnten waren sie verstummt. Und Petrus sieht vor sich Gemeindeglieder, die statt der drei Worte, Jesus kommt wieder, nur noch drei Buchstaben hatten. Nämlich, ach. Ihr Ach redet von einem müde gewarteten Glauben. Ihr Ach stellt die Vertrauensfrage. Denn irgendeinen Anlass muss es ja gegeben haben, warum er das geschrieben hat. Petrus kann ihnen jedenfalls auch nicht plausibel erklären, warum sich das Kommen Jesu immer wieder verzögert, warum er nicht kommt. Und das kann auch niemand unter uns. Und das konnten auch unsere Glaubensväter vor uns im Mittelalter und konnten das nicht. Und Petrus ist sozusagen dadurch in eine Verteidigungsposition, in eine Defensivhaltung gedrängt. Und da kommt dieses alte Wort auch in meine Zeit und ich sage dann, ja, mir geht es manchmal auch so, wenn ich in die Gesichter der Menschen blicke, auf ihre Gesten achte, ihren Worten lausche ihren Themen und versuche herauszuhören, was sind denn nun eigentlich ihre Lebensfragen, dann denke oder erkenne ich mich auch oft in einer Verteidigungshaltung, in einer Defensivposition, weil die großen Horizonte, ewiges Leben durch Jesus, Vergebung, Gottes neue Welt, der Himmel, dem steht dieses Ach gegenüber. Ja, das wäre ja schön, aber ach. Also, ich muss mich, oder die Gemeinde, die Kirche heute, muss sich nicht selten mit diesem Ach auseinandersetzen. Das ist im Grunde genommen dieser Konflikt, ist die Botschaft von Jesus glaubwürdig? Sind zwar schöne Worte, aber kann ich wirklich darauf mein ganzes Leben, meine Hoffnung bauen? Petrus geht so vor. Zuerst mal verwahrt er sich gegen eine Unterstellung. Das muss ihm so gesagt worden sein. Sehr schöne Worte, aber das sind Märchen. Schöne Märchen, die helfen uns auch mal so, dass man eine schöne Geschichte hat, aber das sind so Fabeln. Und damit wird gesagt, das hat aber mit meinem Leben nichts zu tun, ich kann auf ein Märchen mein Leben nicht aufbauen. Und gegen diese Unterstellung verwahrt er sich. Man sieht das an dem, was er schreibt, wenn er sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Das müssen ihm also andere gesagt haben. Als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Botschaft von Jesus, sagt Petrus, die ist aus zwei Gründen glaub- und vertrauenswürdig. Erstens, sie bezieht sich auf ein historisches, wirkliches Geschehen. Das war nicht nur Petrus wichtig, das war auch unseren Glaubensvätern wichtig. 400 nach Christus wurde ja das erste Glaubensbekenntnis formuliert von den Bischöfen und da war das ein Hauptpunkt. Deswegen ist Pontius Pilatus mit in unserem Glaubensbekenntnis. Das ist unter dem Geschehen, das ist historisch. Also ein historisches Geschehen. Und dann sagt Petrus, das Zweite ist, es gibt für dieses historische Geschehen Augen- und Ohrenzeugen. Er sagt, hey Leute, ich war doch selber dabei. Und er nimmt jetzt ein Beispiel aus seinem Erleben. Er bringt einen Kurzbericht der Verklärung Jesu. Wir haben ja den längeren Bericht, Matthäus 17 im Evangelium, gehört. Und damit will Petrus unterstreichen, bei Jesus, da geht es nicht um den Zimmermann aus Nazareth, auch, aber nicht zuerst, sondern es geht darum, dass Jesus der menschgewordene Sohn Gottes ist, der alle Kraft und Macht hat. Und da schreibt er ihnen, wir haben seine Kraft und Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre, Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von großer Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Wie gesagt, Petrus will an dieser Stelle nicht von dem Menschen, sondern Jesus reden, sondern von dem Sohn Gottes. Und daran erinnern, Jesus ist der Einzige, der diese Übermächte, gegen die kein Mensch etwas vermag, überwunden hat, den Tod. Und das ist auch der, der von Gott alle Vollmachten erhalten hat, alle Macht und Herrlichkeit von Gott. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum erzählt jetzt Petrus keine Ostergeschichte, wenn es um die Überwindung des Todes geht und er ist ja auch dem Auferstandenen begegnet. Warum erzählt er eine Geschichte, die vor der Kreuzigung passiert ist? Und ich glaube, er tut das, um sich mit den Zweifelnden, mit den Menschen in der Zerreißprobe zu solidarisieren. Er redet jetzt nicht als Evangelist, sondern als Seelsorger. Er sagt, ich verstehe das. Ich bin selber durch dieses Tal durch und muss immer mal wieder durch. Ich kann eure enttäuschte Hoffnung mehr als verstehen. Und da erzählt er diese Geschichte und sagt, seht, als Jesus auf dem Berg verklärt wurde, sich als Sohn Gottes uns so mal kurz gezeigt hat, Da fiel mal für kurze Zeit der Vorhang. Das war so wunderbar, das wollten wir nie wieder loslassen. Und ich wollte, und vielleicht hat er dabei gelächelt, ich habe da einen Unsinn geredet, ich wollte Hütten bauen für. Und dann war das vorbei. Und da mussten wir feststellen, dass Jesus nicht verfügbar für uns ist. Wir können nicht beten und dann ist er da. Und dann ging das nur noch bergab. Dann wurde er verurteilt, gekreuzigt. Und da war unsere Hoffnung eigentlich schon nicht mehr an der Zerreißprobe, sondern zu Ende. Und dann kam er wieder alles erwarten aus dem Tode zurück. Also, er berichtet erstmal von sich, von seiner Zerreißprobe. Und ich finde auch, so beim Betrachten dieses Textes beachtenswert, wie Petrus dieses Verklärungserlebnis berichtet. Das müssen seine Leser kennen. Also er bezieht sich auf etwas, das haben die schon ein paar Mal gehört, diese Geschichten. Und wenn man das jetzt mit Matthäus 17, dem Evangelium, vergleicht, dann fehlen hier im Predigtwort einige Dinge. Und das, darüber habe ich mal nachgedacht, warum er so eine Kurzfassung gibt. Also man liest jetzt hier in unserem Predigtext nichts mehr von Johannes und Jakobus. Das Wort von dem Hüttenbau kommt auch nicht vor. Mose und Elia kommen nicht vor. Und auch der Bericht über eine lichte, strahlende Wolke kommt nicht vor. Das sind alles Dinge, die man sehen kann. Hütte, Elia. Sondern Petrus bezieht sich in seiner Rückschau, in dieser Kurzfassung, nur auf das, was man hören kann. Und will damit deuten auf den Charakter des Glaubens, der sich bei seinen Adressaten ja gerade in der Krise befindet. Er will im Grunde genommen mit dieser Verkürzung sagen, dem Glauben steht nur das Wort zur Verfügung, mehr nicht. Das ist zwar mehr als genug, aber mehr nicht. Glaube traut dem Wort. Und das muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Und von seinem Verklärungserlebnis berichtet, wie gesagt, Petrus deshalb nur, was der Glauben braucht. Und schreibt, ich lese uns noch mal kurz den Satz, diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich denke, dass sie das ist, die Zerreißprobe des Glaubens. Das ist sie. Entweder hält sich der Glaube nur an das Wort oder nicht. Das ist unsere Zerreißprobe. Es gibt nur für den Glauben das Wort. Und die Gefährdung, manchmal sogar eine Versuchung, etwas Großes zu sehen, Wunder und Zeichen. Und damit scheint Jesus sehr sparsam umzugehen. Das passiert auch manchmal, dass man Zeichen bekommt. Aber im Wesentlichen, das ist auch meine Aufgabe der Gemeinde zu sagen, und zuerst muss ich es mir sagen, im Wesentlichen fordert uns Jesus auf, uns ganz klar zu dem Wort zu stellen und nicht mehr zu verlangen. Und das ist die Zerreißprobe. Und wo sich aber der Glaube an das Wort bindet, wird er verbindlich fest. Und diese Erfahrung, die teilen wir dann auch miteinander. Dass meine Bindung an das Wort mir Halt gibt, innerlich und festen Stand. Und das ist der Weg, den Petrus auch seinen Leuten weist. Er sagt, wir haben dem Wort vertraut. Diesem Wort, das wir gehört haben, das ist mein lieber Sohn. Das wurde zu uns gesagt. Und das Resultat, die Frucht dieses Vertrauens ist die innere Festigkeit. Und die innere Festigkeit geschieht nicht durch das, was man sieht, sondern durch das, worauf wir vertrauen, auf das Wort Gottes. Und das meint Petrus, wenn er sagt, umso fester, nämlich, dass wir nur auf das Wort vertrauen, umso fester haben wir das prophetische Wort. Zum Schluss, das klingt dann fast wie Ermahnung, und das ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber mir geht es manchmal so, ich lasse mich auch manchmal gerne ermahnen. Wenn jemand sagt zu mir, und ich merke, der hat recht, sagt, pass mal auf, so geht das nicht. bitte mach das mal so und so oder wir müssen das ändern. Und wenn da was dran ist, das ist gut. Und Petrus macht es dann so, er sagt im Grunde genommen dann in seinen folgenden Worten, es geht im Wesentlichen in der Nachfolge Jesu, im Wesentlichen, im Kern um das Vertrauen zu Jesus. Das klingt zwar jetzt einfach, aber das genau darum geht's. Glaube. Und um Jesus als den Sohn Gottes zu verkünden, verwendet er drei Umschreibungen. Und das sind auch drei verschiedene Ebenen. Er sagt, Jesus ist das prophetische Wort. Also darin begegnet er mir. Im Wort begegnet mir Jesus. Dann sagt er, Jesus ist das Licht gegen alle Dunkelheiten. Da meint er die Anfechtungen, die hier drinnen stattfinden oder die von Satan kommen. Also der Hinweis, wenn es dunkel wird, Jesus. Nichts anderes, Jesus. Und dann sagt er, nimmt er auch ein poetisches Bild, das ist eine andere Ebene, sagt, Jesus ist der Morgenstern. Da spricht er so poetisch von der Hoffnung. Denn der Morgenstern, das ist sozusagen das Zeichen am Himmel, wenn der erscheint, wird es bald Tag. Und so klingt dann seine Ermahnung an die Gemeinde, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, das ist dieser ermahnende Ton, dass ihr darauf achtet als ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Und der dunkle Ort, das ist natürlich nicht irgendwie eine Lokalität, sondern der dunkle Ort ist ganz eindeutig das menschliche Herz hier drin. In dem Wesen des Menschen, auch in mir, ist es dunkel. Ihr dürft euch nur mal versuchen vorzustellen, ihr hättet Jesus nicht, ihr hättet das Wort nicht, ihr hättet nichts, ihr hättet nur euch selber. Das ist dunkel. Es ist einfach dunkel. Und da haben wir das Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Das ist Jesus in unserem Herzen. Und dann kommt die Hoffnung, dass er sagt, Jesus kommt trotzdem, auch wenn wir ihn jetzt vermissen und ersehnen und manchmal zweifeln, warum er so lange auf sich warten lässt. Jesus kommt. Und das formuliert er so, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Soweit diese Gedanken um dieses Wort von Petrus. Die Frage, die ich jetzt sozusagen direkt sehe, die daneben gestellt wird, die betrifft dann uns. Und mit uns meine ich natürlich uns, die wir jetzt hier zusammen sind, aber ich meine auch unsere Kirche. Die Gemeinden in unserem Land, die Menschen, die sagen, wir glauben. Dieses biblische Wort bringt diese Frage hervor, wie steht es um deinen Glauben? Dass man sich das mal anschaut und sagt, wie steht es um meinen Glauben? Ist das was Lebendiges? Hat mein Glaube Lebensraum? Oder ist mein ganzes Leben zugestellt mit lauter Dingen und Terminen und Aufgaben? Also hat mein Glaube Lebensraum, Licht, Luft und guten Boden. Das Wort. Jesus, der Morgenstern, das Licht. Das heißt, eigentlich heißt die Frage, hält sich mein Glaube wirklich an Jesus? Das ist die eigentliche Frage, an das Wort Gottes. Und wenn das so ist, dann ist es und wird es hell. Und diese Erfahrung, die haben wir auch schon miteinander geteilt, die hat jeder unter euch gemacht. Wenn ich mich in dunklen und schweren Zeiten zu Jesus gewandt habe, dann ist es hell geworden. Und diese Erfahrung machen wir immer wieder. Die machen wir auch jetzt. Wenn wir uns irgendwie in einer Situation befinden, nicht nur als Volk und Vaterland und Gemeinschaft, und wo wir merken, das ist irgendwie so, als würden überall Risse durchgehen. Man ist irgendwie nicht mehr auf festem Boden. Als würden die Gemeinschaften zerrissen. Was ist jetzt? Das ist auch eine Art von Dunkelheit. Und wir sind dann gerufen, einfach zu Jesus. Das ist nicht so etwas wie ein Patentrezept, sondern das ist eine Zuflucht, die einzige. Und dass wir sagen, Herr, du weißt das alles und was bedeutet das? Und wenn Jesus uns darauf keine Antwort gibt, dann hat es vielleicht auch seinen Grund. Vielleicht sollen wir uns manchmal damit zufrieden geben, wie Paulus gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der Herr zu ihm. Und vielleicht sagt der Herr zu uns, lass dir an meiner Gegenwart genügen. Lass dir einfach daran genügen, an meiner Gegenwart, dass ich da bin und glaube. Gegenwart Jesu und Glauben. Und ich meine, das ist nicht der schlechteste Weg, mit diesen Herausforderungen, in denen wir stehen, fertig zu werden. Weil auch wir keiner Fabel oder keinem Märchen folgen, sondern wir folgen dem Wort Gottes und Jesus Christus. Amen.